Wo spielt die Musik? Na, hier in unserer Region in Berlin und Brandenburg. Hier leben so viele Musiker und Musikerinnen. Hier gibt es unzählige Orchester, Chöre, die Musikwirtschaft mit ihren vielen Labels und Veranstaltern, Konzertsäle, Festivals. Also die Liste ließe sich fortsetzen. Um unsere Musikregion geht es in den nächsten Minuten in diesem Kulturspezial zu Pfingsten. Hallo, ich heiße Anna Patacek. Schön, dass Sie dabei sind. An diesem Wochenende geht sie los, die große Sommeraktion Berlin Sounds. Der RBB feiert die Musik, die hier entsteht, mit vielen Konzerten, Dokus, Podcasts bis weit in den Juli hinein. Und wir sind heute mit dabei. Wer mehr wissen will, berlin-sounds.de, da gibt's alle Infos. Bis zu den nächsten Nachrichten schauen wir vor allem hinter die Kulissen und besuchen Menschen, die es erst möglich machen, dass Sound hier in unserer Region entstehen kann. Musikalisch wird es eine wilde Mischung aus Deutschrap, Orgelmusik, Dreigroschenoper und den Jingles von RBB24 Inforadio. Einer, der definitiv den Klang von Berlin zurzeit mitbestimmt, ist Leander Kirschner mit seiner Firma Bamboo Artists. Da überholt er gerade die Major Companies, also die großen Plattenfirmen in der Stadt. Und er hat Künstler wie Chiago unter Vertrag.
Ich sprint, seit ich geboren bin. Ich such den Sinn, ich bin Wilmersdorfs Kind.
Wilmersdorfs Kind von Chiago, einer der Musiker, der von Leander Kirschner gemanagt wird. Wie der Musikmanager und Labelbetreiber erfolgreich wurde, das erzählt er jetzt im Gespräch mit RBB-Musikexpertin Anja Kaspari.
Herzlich willkommen, Leander Kirschner.
Hallo Anja, schön, dass ich hier sein darf.
Du bist mit deinem, ich nenne es jetzt mal Allround-Service, weil Bamboo ist ein Label, ist ein Verlag und ein Management. Ne? Du bist zum erfolgreichsten Unternehmer Deutschlands eigentlich aufgestiegen, hast mit deinen Künstlern Chiago oder Ritalin, das sind die Rapper, Zartmann, Singer-Songwriter, fast so ein bisschen so ein Enkel von Rio Reiser, 01099 und wie sie alle heißen, richtig Furore gemacht innerhalb kürzester Zeit.
Ja, danke dafür. Also da kann ich mich auch nur bei den KünstlerInnen wieder bedanken.
Ja, aber wer hat die denn entdeckt? Das ist doch deine Leistung, oder?
Schwer zu sagen. Manchmal ist es ein Entdecken. Ich würde aber sagen, dass zum Beispiel bei 01099, da gab es auch damals schon einen gewissen Hype oder auch bei einem Chiago. Also der hat auch selber schon, die waren selber schon auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Und dann sind wir eben diejenigen, die dazukommen und die dann helfen, dass man das auch noch viele Jahre so machen kann, indem man im besten Fall den KünstlerInnen gewisse Aufgaben abnimmt, eine gewisse Struktur da reinbringt und dafür sorgt, dass die sich im besten Fall so stark wie möglich aufs Kreative konzentrieren können.
Lass uns noch mal kurz einordnen. Also in den letzten 6 Wochen zum Beispiel war dein Label Bamboo ganz vorne in den Single-Charts.
Richtig, wir haben den höchsten Marktanteil in den Top 100 Charts. Das ist natürlich ein ganz toller und besonderer Moment, auf den wir sehr stolz sein können. Das ist ja auch eine Teamleistung. Also Bamboo sind über 40 Personen mittlerweile, die da jeden Tag dran arbeiten. Und deshalb muss ich da auch den Credit ans Team weitergeben. Das wäre sonst gar nicht möglich.
Seid ihr denn jetzt fast so groß wie zum Beispiel Warner?
Also wenn man sich jetzt quasi Warner Domestic angucken würde, dann...
Domestic heißt Deutschland.
Genau, also das, was sie quasi mit deutschem Repertoire, was sie hier gesigned haben, machen, dann vermute ich, dass wir da größer sind wahrscheinlich, ja, mit dem aktuellen Repertoire. Man darf eben immer nicht vergessen, so ein Major-Konzern, der hat natürlich viel sogenannten Katalog, also Songs, die schon vor langer Zeit erschienen sind, die immer noch ausgewertet werden. Und das ist natürlich unmöglich, dass wir da, sag ich mal, in der kurzen Zeit schon dran sind, aber wenn man sich sozusagen nur das aktuelle Geschehen anguckt und eben vor allem auch das Geschehen in den Charts, also was viele Menschen in Deutschland bewegt, dann sind wir da gerade ganz vorne. Ja, das ist was, worauf wir natürlich sehr stolz sein können.
Also wie wird Bamboo die Musikindustrie verändern?
Also ich glaube erstmal, dass wir ihr den Spiegel in einem gewissen Maße vorgehalten haben und gezeigt haben, das, was irgendwie 20 Jahre funktioniert hat, ist vielleicht nicht mehr der Ansatz, wie das heute funktioniert.
Also was haben denn die großen, die sogenannten Major Companies falsch gemacht? Oder wo sind die stehen geblieben genau?
Ich glaube, es fing damit an, dass die Major Companies haben ja sehr stark ihre Leute reduziert. Also der Ansatz war ja quasi weniger Personal für mehr KünstlerInnen. Wir sind genau den anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, wir haben relativ viele Mitarbeitende für nicht so großes Roster. Dafür ist natürlich
Roster heißt, so viele Künstler habt ihr. Nämlich, wie viele sind es?
Ungefähr so 20, 25 KünstlerInnen, die sich dann quasi auf ein Team von 42 Leuten verteilen. Aber ich habe eben selber wahrgenommen, bevor ich Bamboo gegründet habe, dass viele KünstlerInnen, die ich persönlich kannte, mit dem Service, den sie von der Plattenfirma geboten haben, nicht mehr zufrieden waren. Die haben gesagt, hey, ich gebe hier relativ viel ab, aber bekomme im Verhältnis dafür nicht genug zurück. Ich glaube, dass wir das heute geschafft haben, dass wenn man mit den meisten unserer KünstlerInnen und AutorInnen sprechen würde, dass die sagen würden, hey, es hat sich gelohnt, bei Bamboo zu unterschreiben. Mhm. Das ist ein Weg, den wir gemeinsam gehen, der Spaß macht und der quasi mich in meinem kreativen Handeln nicht einschränkt, aber gleichzeitig dafür sorgt, dass, wenn ich meine Karriere gemacht habe, auch sicher sein kann, dass ich davon noch den Rest meines Lebens leben kann.
Als ja, anderswo. Weil ich glaube, das ist vielleicht auch euer USP, sagt man doch, oder eure Besonderheit, dass eure Künstler so fit sind auf Social Media, ne? Dass die aus allem Content machen können. Für viele Kreative ist es ja mühsam. Oh, jetzt muss ich auch noch auf Social Media irgendwie jeden Tag was posten. Aber irgendwie schafft ihr das, dass die das gerne machen.
Ich glaube, ehrlicherweise ist es für alle KünstlerInnen mühsam. Also es ist immer Arbeit, ne? Auch wenn es manchmal leicht nach außen aussieht. Sozusagen, deine Beobachtung ist genau richtig, es ist für niemanden einfach. Ich weiß, dass es, Agu zum Beispiel hat auch mal ein Interview zugegeben, was sehr interessant fand, wo er meinte, es ist ja schade, wenn du extrem viel Zeit in deine Kunst steckst und dann gar keine Zeit in die Vermarktung, weil dann quasi sozusagen im Verhältnis gar nicht so viele Leute davon mitbekommen, wie mitbekommen könnten. Und das fand ich einen sehr interessanten Ansatz, zu sagen, na klar, also die Kunst steht natürlich an erster Stelle. Man muss erstmal tolle Musik machen. Aber wenn man diese tolle Musik gemacht hat, dann ist unser Ansatz eben auch, wie kann man die möglichst vielen Menschen zeigen? Und da versuchen wir, sag ich mal, alles, was wir den KünstlerInnen an, ja, vermitteln können, an Wissen, an Hacks, an Tipps und Tricks, dass wir denen die geben. Und dann guckt man sich das eben als Künstler an und sagt, das passt zu meiner Marke, das passt nicht zu meiner Marke. Und so ergibt sich dann am Ende im besten Fall eine gute Promotion-Marketing-Strategie.
Ich entnehme dem Ganzen, dass ihr so auf Augenhöhe auch seid mit dem Künstler, ne? Und dass die sich deswegen da so gesehen fühlen.
Bist das ist, glaube ich, absolut wichtig, ne? Also ich glaube, so diese alte Vorstellung, das Label diktiert irgendwie den KünstlerInnen, was sie zu machen hätten, das ist für mich eine völlig perplexe Welt, weil ich ja glaube, wir arbeiten ja mit Leuten, die ich als Entrepreneure sehe, ja? Also unsere KünstlerInnen, das sind Menschen, die sind selber smart, die haben Ideen.
Also für dich ist jeder Musiker sein eigener Unternehmer?
Total, ja. Ich glaube, man muss es heutzutage auch so sehen, weil man hat als Musikerin, das ist natürlich auch eine andere Welt heute als früher. Früher war es vielleicht wirklich so, dass man als Musikerin, du hast irgendwie einfach deinen Deal mit einem Label gesigned und dann hast du gesagt, die kümmern sich um alles und ich gucke mir das gar nicht an. Und da kamen auch viele dieser Geschichten raus, dass KünstlerInnen irgendwann erstaunt waren, wie viel wenig Geld sie mit ihrer Musik verdienen, obwohl sie total erfolgreich sind. Und ich glaube, heutzutage muss man als Künstler ein Unternehmer sein, im gewissen Maße. Man sollte sich immer beschäftigen, wie funktionieren diese ganzen Dinge um mich rum. Und dann wird man wahrscheinlich auch glücklicher sein am Ende.
Bist du eigentlich Berliner, ne?
Ich bin Berliner, ja.
Von wo kommst du?
Ich bin, also ganz ursprünglich, meine Familie kommt aus Reinickendorf. Da bin ich aufgewachsen. Ich bin dann sehr früh ausgezogen. Dann habe ich in Friedrichshain gewohnt. Das war damals aber noch ganz anders. Also als ich in die Rigaer Straße gezogen bin, da
Wann war das?
Das war vor 16 Jahren. Mhm. Da war es eine komplett besetzte Straße. Ne? Also so, ich würde sagen, es gab vielleicht 4, 5 Häuser, die nicht besetzt waren. In einem von denen habe ich auch gewohnt. Aber es war ja trotzdem sportbillig. Ne? Also wenn heute sagt man, zieht nach Friedrichshain, denken alle, fancy Friedrichshain. Und ich habe dafür 70 Euro Miete gewohnt.
Wow. Und du warst mal B-Boy, oder? Hast du Breakdance gemacht?
Ich hab gebreakt früher, ja. Ja. Ja, das war auch eine tolle Erfahrung. Man kommt um die ganze Welt. Man hat überall Leute, wo man schlafen kann. Das ist eine sehr...
Also du warst so richtig Profi?
Also schon, ja. Ich habe wirklich weltweit Battles gemacht und ich habe auch eine Weile davon gelebt, auch als ich gemodelt habe. Ich habe quasi einen Mix aus Modeln und Breakdance gemacht und habe halt Straßenshows. Kennt man bestimmt auch, wenn man hier in Berlin unterwegs ist, am Brandenburger Tor oder am Kudamm. Das sind alles Freunde von mir so oder mit denen man halt damals viel zu tun hatte und trainiert hat. Und genau, sowas habe ich dann auch gemacht. Man hat Straßenshows gemacht, 2, 3 Tage die Woche, hat vielleicht Straßenshows gelebt, dazu noch so Modeljobs. War eine witzige Zeit.
Ja, es ist ein bisschen Pech, dass du jetzt hier im Radio bist, weil ich will es nochmal betonen, du warst auch Model.
Das war aus gutem Grund. Sieht man jetzt nicht mehr an, ja, oder?
Doch, man sieht das noch. Also ich habe schon mitbekommen, dass der erfolgreiche Super-Rapper Shiagu eine Tour hatte, ne? In Amerika, auch mit Icky Mel. Ist die auch bei euch?
Noch nicht, leider. Aber wir finden sie ganz toll.
Wie hast du das geschafft? Lass uns mal überlegen. Scorpions, Nena, Rammstein und vielleicht ein bisschen Einstürzen, Neubauten, oder? Das war es dann auch.
Ja, also das ist auch genau
von international
das, warum wir das so cool finden. Also das ist absolut die Reihe, in der man sich dann auch sieht, dass man sagt, okay, es gibt immer wieder so einen deutschsprachigen Act, der oder die dann plötzlich in den USA funktioniert. Er hat ja auch für nächstes Jahr schon seine New York Show wieder in Verkauf gegeben. Die läuft auch schon sehr gut. Und er hat jetzt auch sein erstes Festival im September, spielt auf dem Portola Festival in San Francisco. Also die Chicago US-Story passiert. Aber der ganz krasse Case in den USA war natürlich, dass wir ja Show Me Love dieses Jahr rausgebracht haben. Und ist aktuell der 10. erfolgreichste Song auf der ganzen Welt. Und der ist auch auf Bamboo erschienen, weltweit. With DMC, Bees and Honey.
Aus Berlin.
Der wohnt in Berlin. Der ist halb deutscher, ja. Das ist wirklich der erfolgreichste Song, den wir je veröffentlicht haben. Und es ist aktuell auf der ganzen Welt der deutschsprachige Künstler mit den meisten monatlichen HörerInnen. Also der hat auch Rammstein und sowas alles weit eingeholt. Und der hat jetzt, glaube ich, 29 Millionen monatliche HörerInnen.
Leander Kirschner von Bamboo Artists im Gespräch mit Anja Kaspari in unserem Kulturspezial zu Pfingsten mit Sounds aus Berlin und Brandenburg. Hier geht es gerade um Menschen, die diesen Sound ermöglichen für die Künstlerinnen und Künstler, sei es als Manager, so wie eben, oder weil sie sich zum Beispiel um die Akustik und den perfekten Klang kümmern. Dazu gleich mehr. Oder weil sie die Instrumente bauen, auf denen dann gespielt werden kann. So wie die Orgelbaufirma Alexander Schuke aus Werder. Denn Berlin und Brandenburg sind geradezu ein Hotspot für die Königin der Instrumente und damit für Orgelmusik. 800 Orgeln gibt es in Berlin, 1500 in Brandenburg, also eine ganze Menge. Und die Firma Schuke baut, restauriert und pflegt Orgeln in Kirchen und Konzerthäusern, in großen Städten und, wie Kulturreporterin Sigrid Hoff es gesehen und gehört hat, auch in kleinen Dörfern.
Sternhagen, ein Dorf in der Uckermark, nicht weit von Prenzlau. Hier steht die älteste spielbare Barockorgel Brandenburgs. 1736 gebaut von Joachim Wagner, einem Zeitgenossen Johann Sebastian Bachs und berühmtester Orgelbauer der Mark.
Ja, die Orgel, das war ja eine Ruine hier, das war eine absolute Katastrophe. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemals zum Erklingen kommt, dieses Instrument wieder.
Karl Blinninger, Mitglied im Förderverein, hat mit dafür gesorgt, dass die kleine Barockorgel in Sternhagen seit 2009 wieder erklingt. Restauriert wurde das Instrument von der Orgelbaufirma Schuke, ein Brandenburger Traditionsunternehmen. Sie arbeitet nicht nur alte Orgeln auf, sondern konzipiert auch neue. Zum Beispiel vor 3 Jahren für die Hauptorgel in der Katharinenkirche in Brandenburg an der Havel, die ein neues Hilfswerk, ein sogenanntes Auxiliar, der Firma Schuke erhielt.
Also in Brandenburg in der Katharinenkirche, da haben wir insgesamt über 6000 Pfeifen. Das würde man ja niemals erwarten, wenn man da so die Ansicht von der Orgel sieht. Also es hat ein ganz großes Innenleben in der Orgel.
Seit 2018 leitet Orgelbauer Michael Schuke gemeinsam mit seinem Bruder Johannes das Familienunternehmen.
Die ganzen Pfeifen, die hergestellt werden, die Windladen dazu, das wird alles nach wie vor 300 Jahren hergestellt. Der andere Teil, die Ansteuerung, das ist hier natürlich auf dem modernsten Stand, den wir heutzutage haben. Also das ist eine elektrische Ansteuerung. Es sind unter den Pfeifen kleine Magnete, die mit einer elektrischen Ansteuerung vom Spieltisch aus gespielt werden können.
5 Meter lang sind die größten Pfeifen des neuen Werks in der Katharinenkirche. Gefertigt wurden die Holzpfeifen traditionell in der Orgelbauwerkstatt in Werder an der Havel. Dort ist das im 19. Jahrhundert in Potsdam gegründete Familienunternehmen seit 20 Jahren beheimatet. Orgelmusik erklingt hier jedoch nur auf einem Vorführinstrument, wenn Mitarbeiter und Hobbyorganist Martin Tscherpel sich an die Tasten setzt. Ansonsten bestimmen Werkstattgeräusche den Alltag. Die Firma Schuke restauriert alte Orgeln und baut neue Instrumente, nicht nur in Brandenburg, sondern in ganz Deutschland und auch im Ausland. Von der kleinen Truhenorgel bis zu großen Instrumenten für Kathedralen und Konzertsäle. Jede Orgel wird individuell gefertigt.
Holzwerkstatt hier. Hier werden also alle Sachen hergestellt, die aus Holz bestehen. Die Windladen, die Holzpfeifen, Orgelgehäuse, die Bälge und ja auch die Restaurierung, eine eigene kleine Abteilung.
Ein Kollege ist gerade dabei, Teile der Windlade für eine Holzpfeife herzustellen, bestimmt für das jüngste Projekt der Firma in Speyer, Michael Schuke.
In Speyer, in der Dreifaltigkeitskirche, da war auch das Konzept, die Orgel ist zwar ein Neubau, aber der Klangcharakter, der soll in Richtung Barock gehen. Und da kann man sich natürlich auch bei unseren Restaurierungen so ein bisschen sich was anschauen. Und da können wir natürlich durch unsere vielen Erfahrungen und Arbeiten eben auf relativ viel Information zurückgreifen, die uns dann auch für den Neubau weiterhelfen.
Trotz Mitgliederschwund bei den großen Kirchen bleibt die Orgel, die gern auch als Königin der Instrumente bezeichnet wird, für die Kirchenmusik wichtig. Die etwa 20 Mitarbeiter der Orgelbaufirma Schuke sind gut ausgelastet, sagt Michael Schuke. Im wiederaufgebauten Turm der Potsdamer Garnisonenkirche steht eine Schuke-Orgel. Für die anstehende Restaurierung der Wagner-Orgel im Brandenburger Dom hofft der junge Orgelbauer auf den Zuschlag.
Wie klingen Brandenburg und Berlin? Das ist eine der Fragen, die wir uns heute stellen in diesem Kulturspezial. Man könnte sagen, auch nach Orgelmusik. Wer ist noch zuständig für den Sound hier in der Region? Zum Beispiel Toningenieure und Soundakustiker. Ihr Arbeitsplatz sind Konzertsäle, aber eben nicht nur dort, sondern überall, wo es klingt und ein Publikum davor sitzt. Und das kann auch ein Theater sein. Unsere Kulturreporterin Antje Bonhage hat einen Soundspezialisten getroffen am BE, am Berliner Ensemble.
Soundcheck für eine Aufführung im BE, dem sogenannten Brecht-Theater am Schiffbauer Damm. Ein geschichtsträchtiger Theatersaal mit goldenen Balustraden und roten Samtsesseln. Im Treppenhaus knarzen die Holzdielen. Was man diesem historischen Saal auf den ersten Blick nicht ansieht: Das Berliner Ensemble verfügt über eine hochmoderne Raumakustik.
Das BE gehört zu den bestklingendsten Sprechtheatern Deutschlands, gegebenenfalls sogar Europas,
sagt der Soundakustiker Ralf Bauer-Diefenbach. Mit seinem Berliner Unternehmen plant er die Akustik- und Beschallungssysteme für Konzertsäle wie das Konzerthaus am Gendarmenmarkt, für Kulturveranstaltungsorte wie das Radialsystem und eben auch für Theater wie beispielsweise das BE. In der Theaterakustik bestehe die Kunst darin, so Bauer-Diefenbach, in den Zuschauerrängen 1:1 hörbar zu machen, was man auf der Bühne sieht.
Und dass man den Klang immer von da wahrnimmt, wo die Schauspielerinnen auf der Bühne sind oder wo die Musikerinnen sind oder die Sänger oder was auch immer, dass man also überall die perfekte Quellortung hat.
Das scheint selbstverständlich, erfordert aber zahllose Messungen, moderne Technik und ein ausgeklügeltes Konzept. In allen Bühnenbereichen sind verschiedene Mikrofone installiert, drahtlos und kaum sichtbar. Jedes noch so leise Geräusch muss in der passenden Lautstärke und von der richtigen Stelle kommend gehört werden. Immersion nennt sich dieses Klangerlebnis. Das Publikum nimmt dabei die Geräuschverstärkung nicht wahr, sondern hat die Illusion, dass jedes Geräusch real ist, also genau dem entspricht, wie man es im Zuschauerrang hört, egal von welchem Platz aus.
Anstatt das.
Eine Szene aus Brechts Dreigroschenoper in der aktuellen Inszenierung von Barry Kosky. Für die Theaterakustik besonders anspruchsvoll, so Bauer-Diefenbach. Zum einen, weil es ein Stück ist mit Sprache und Gesang, außerdem, weil es den gesamten riesigen Bühnenraum bespielt, bis hinein in den hintersten Winkel.
Normalerweise, das kennt man vielleicht zu Hause vom Sofa, man sitzt rechts und dann hört man nur den rechten Lautsprecher, links hört man nur den linken. Aber wir haben eben hier den Anspruch, egal wo man hier sitzt, hört man die Lautsprecher nicht als Lautsprecher, aber man hört alles das so durchmischt und so schön, als wenn es ohne Verstärkung wäre.
Ein Anspruch, der auch bei Gastspielen eingelöst werden will. Eine weitere Herausforderung, denn jeder Gastspielort hat eine eigene Akustik. Trotzdem aber soll die Aufführung überall gleich klingen, in diesem Fall überall wie im Berliner Ensemble. Vom Theatersaal führt Ralf Bauer-Diefenbach in einen kleinen Raum neben der Kantine.
Ja, was könnte das sein hier? Hier klingt es ein bisschen anders, ne?
Fast wie ein Studio.
Ja, das ist ein Studio, das ist ein Immersive Studio.
Ein immersives Studio. Hier kann der Klang einer Inszenierung abgebildet werden, wie Bauer-Diefenbach es nennt, um die Mikrofone und Verstärker dann am Gastspielort so anzupassen, dass alles genauso klingt wie in Berlin. So zum Beispiel geschehen mit der Dreigroschenoper kürzlich in New York.
Da waren wir im BAM, also in der Brooklyn Academy of Music.
Wir, sagt Ralf Bauer-Diefenbach, obwohl er gar nicht Mitglied des Berliner Ensembles ist. Doch sein Akustikbüro ist seit Jahren mit dem Theater verbunden. aber zurück nach New York.
Da wussten wir, was an Soundsystem da ist, durch eine Vorbesichtigung, und haben im Prinzip dieses Objekt Drei-Groschen-Oper auf das BAM repliziert und konnten dann sicherstellen, dass wir die gleiche Qualität haben, die wir hier abbilden. Und da sind wir akustisch sehr weit vorn. Also die Drei-Groschen-Oper ist akustisch einzigartig.
So trägt er als Soundakustiker mit dazu bei, dass nicht nur Konzertsäle und Theater in Berlin gut klingen, sondern dieser Berliner Klang auch an anderen Orten der Welt genauso zu hören ist. Eben ganz wörtlich Berlin Sounds.
Berlin Sounds, das Motto des RBB in diesem Sommer. Auch dieses Kulturspezial hier ist Teil der großen Aktion. Experten für den richtigen Klang, die gibt es auch hier bei uns. Tag für Tag kümmern sie sich darum, dass das RBB 24 Inforadio hörbar ist in Berlin und Brandenburg. Nur wie funktioniert das eigentlich genau? Unsere Reporterin Josephine Fass hat den Kollegen über die Schulter geschaut.
RBB 24 Inforadio.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Morgen.
Moderator Stefan Oschwart steht im Studio. Die Sendung beginnt. Aber bevor er so loslegen kann, musste er sich erstmal einrichten. Einen Schutz aufs Mikro stecken gegen Störgeräusche, den Tisch auf die richtige Höhe und die Lautstärke der Kopfhörer einstellen.
Und, ganz wichtig, La grande bellezza, die große Schönheit.
Das sogenannte Einpegeln. Dafür drückt man auf einen Knopf und redet dann 5 Sekunden so, wie man auch auf Sendung sprechen wird. Dann wird die Lautstärke automatisch angepasst und der Hörer zu Hause muss nicht ständig lauter oder leiser drehen.
Jetzt siehst du hier, grün, valid, hat also funktioniert. Meine Stimme ist jetzt ready to go.
Stefan Oschwarts Hauptjob während der Sendung ist es, den Laden moderativ zusammenzuhalten. Er führt Interviews, muss Jingles und Beiträge zur richtigen Zeit abspielen, 3 verschiedene Bildschirme und so einige Knöpfe im Blick behalten. Ganz schön viel auf einmal. Um so eine richtige Radiostimme zu bekommen, braucht es einerseits Übung und andererseits auch den richtigen Speiseplan.
Ganz wichtig, also Zitrusfrüchte vor der Moderation ist keine richtig gute Idee. Auch Kaffee mit Milch zum Beispiel verklebt so die Zunge so ein bisschen. Ist eigentlich auch nicht gut, deswegen immer Wasser zum Neutralisieren, nochmal ausspülen. Das macht die Zunge sauber sozusagen.
Während die Moderatorinnen und Moderatoren im Studio durch die aktuelle Sendung führen, werden parallel neue Inhalte geplant und aufgenommen. Zum Beispiel der Podcast
Welt macht China.
Bevor die Aufnahme starten kann, kümmert sich Layouter Hendrik Fahne um die Technik. Steht zum Beispiel die Leitung zum China-Korrespondenten Benjamin Eisel im Studio Peking?
Wenn alles so läuft, wie es geplant ist oder wie es in der Regel funktioniert, dann ist es eher unproblematisch. Aber es gibt auch manchmal eben Probleme, dass die Verbindungen, die werden ja bestellt und automatisch sozusagen geschaltet. Wenn es nicht funktioniert, dann müsste man schauen, woran es liegt. Aber jetzt in diesem Fall hat alles super geklappt.
Berichterstattung vor Ort. Das kann ein Korri, ein Korrespondent in China sein oder auch ein Reporter hier bei uns in Berlin und Brandenburg. Dann oft auch per Live-Schalte aus dem Ü-Wagen. Das ist die Abkürzung für Übertragungswagen. Von außen ist der relativ unauffällig. Anders als fürs Fernsehen reicht beim Radio ein kleiner VW-Bus aus. Innen ist der aber trotzdem vollgepackt mit Reglern und Knöpfen. Die Kontrolle über die Technik hat an diesem Tag Bastian Schmale.
Also ich achte darauf, dass der Reporter ordentlich zu verstehen ist, dass wir ein relativ sauberes Signal haben, dass er, der Reporter, auch ein ordentliches Signal kriegt vom Funk aus. Und dann gucke ich halt, dass die O-Töne so angepasst sind, dass die nicht zu laut sind. Dann steuere ich die manchmal halt dann auch noch so währenddessen aus und spiele natürlich die O-Töne auch ein in die Reportage.
Gerade steht der Ü-Wagen bei der Spandauer Zitadelle. Markus Streim ist dort als Reporter für Freizeittipps unterwegs.
Also den Ton nehme ich dann am Ende, ja, und dann produzieren wir das. Ja. Können wir gleich machen.
Ü-Wagen ist mit nichts zu vergleichen. Das ist, du bist unter den Leuten, du bist nah dran, auch an den Hörern. Du bist draußen, du hast die unterschiedlichsten Leute, mit denen du sprichst, du musst schnell reagieren. Das macht richtig Spaß. Also für mich ist es die Königsdisziplin im Radio.
Markus Streim trägt eine Art Umhängetasche und stellt sich um die 200 Meter entfernt vom Ü-Wagen vor die Zitadelle. Diese Umhängetasche nennt sich SER, erklärt Techniker Bastian Schmale.
Das ist eine Mikrofoneinheit, mit der du halt über Funk Kontakt zum Ü-Wagen kriegst und dann weiter bis ins Funkhaus sprechen kannst und ordentliche Qualität hast. Du hast halt einen gewissen Bewegungsfreiraum ohne Kabel. Das ist eigentlich das Wichtigste bei der SER.
Und so kommen sie am Ende dann zusammen. Reporter und Moderator und alle Hörerinnen und Hörer.
Ich bin jetzt mit ihm verbunden und frage Markus. Ich sag dir erstmal Hallo. Hallo Markus.
Hallo.
Hallo. Markus, warum lohnt es sich gerade dort vorbeizuschauen?
Nee, das Wetter ist einfach perfekt und ich stehe hier.
So klingt's also hinter den Kulissen von RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.